Und sehr überraschend für mich war, dass diese Guerilla-Chefs, dass das natürlich Menschen sind. Menschen, die dann gerne nachher auch rund ums Feuer sitzen und dann wird eine Grillade gemacht und es wird mit Zigarre geraucht. Und dann ist man in so einer Parallelwelt, wo man die eigentlich als Menschen wahrnimmt und kommt dann wieder nach Hause und merkt, ja, aber halt, das sind ja Kriegsverbrecher.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Mein heutiger Gast, Dr. Janine Händel, Geschäftsführerin der Jakob und Emma Windler Stiftung und ehemals erste CEO der Roger Federer Foundation, spricht mit mir darüber, warum es von der Idee, Menschen zu helfen, bis hin zur tatsächlichen Hilfe oftmals ein langwieriger Prozess sein kann. Von der ehemaligen Schweizer Diplomatin erfahren wir außerdem, wie man es mit unterschiedlichen Parteien am Verhandlungstisch erfolgreich klicken lassen kann, auch wenn es einem schwerfällt, sein Gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, welches mir eine Welt näher bringt, die mich schon als Jugendliche faszinierte. Janine, ich freue mich sehr, dass du mein heutiger Gast bist bei Make It Click, der Podcast. Du warst 8 Jahre im diplomatischen Dienst, im Department für Auswärtige Angelegenheiten und warst dann die erste CEO von der Roger Federer Stiftung und hast jetzt eine neue spannende Herausforderung vor dir. Wie schafft man das in der Welt, in der du die letzten Jahre gearbeitet hast, in diesen Stiftungen mit diesen verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt einen Common Denominator zu finden oder auf den grünen Zweig zu kommen und zu sagen, okay, wir machen verschiedene Projekte und wir machen die Welt vielleicht auch ein Stück weit besser mit der Art und Weise, wie wir handeln und auch kommunizieren.
Dankeschön, Jenny Joy, für die Einladung und ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein und mit dir dieses hoffentlich spannende Gespräch zu führen. Der Nominator, das Verbindende in meinem Leben, das hat eigentlich schon ganz früh gestartet. Ich wollte wirklich, seit ich denken kann als Kind, einfach die Welt verändern, verbessern, in einem wirklich naiven Optimismus, dass man das eben auch tun kann. Und habe dann alles Erdenkliche angepackt, sei es irgendein Kiosk zugunsten eines Kindergartens in Peru oder gesammelt für was auch immer. Was auch immer, habe früh angefangen, auch in einem Behindertenheim auszuhelfen in meiner Kindheit und wollte da auch beruflich tätig werden. Es hat dann ein paar Abbiegungen gegeben, aber auch da, als ich dann Diplomatin werden wollte und vor dieser Findungskommission, wo man da antreten muss, stand und die haben dann gefragt, warum wollen Sie Diplomatin werden, habe ich gesagt, ja, ich möchte die humanitäre Schweiz vertreten. Ich möchte die Welt dazu beitragen, dass es bessere Lösungen gibt dieser Probleme, die wir haben. Und das ist der Nominator. Wirkung erzielen auf sozialer Ebene, das treibt mich an. Freunde von mir würden sagen, ich bin eine Aktivistin diesbezüglich, auch privat wie eben auch beruflich. Aber dafür stehe ich auf morgens. Da möchte ich ein Vorbild für meine Töchter sein. Und ja, so hoffe ich, wird es auch die nächsten Jahre weitergehen.
Ich habe mal Politik studiert vor sehr, sehr langer Zeit und wollte auch unbedingt in den diplomatischen Dienst. Und habe dann gedacht, also entweder Kriegsberichterstatterin, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es gab Ende der 90er Jahre Antonia Rados, die österreichische Journalistin, die dann im Irak und Iran dann da so das erste Embedded Journalism Und ich stellte mir das sehr heroisch vor und dachte, entweder werde ich Kriegsjournalistin oder ich gehe in die Diplomatie. Ja. Und dann hat mein Professor in Wien gesagt, in einem Gespräch, was ich mit ihm hatte, Frau Kreindl, bei aller Liebe, aber Sie haben nun gar nichts Diplomatisches an sich.
Kommt mir bekannt vor.
Und deswegen, wenn du sagst, in den diplomatischen Dienst und die Welt verbessern und das Humanitäre vorantreiben, das dann zu sagen oder studieren zu wollen, ist ja die eine Sache. Und dann dabei zu bleiben und dann auch die ersten Erfolge zu erzielen und zu merken, Mediation liegt dir. Das ist ja ein und Konfliktmanagement, wie auch die ganzen Wörter dann auf Neudeutsch sind. Wo hast du das erste Mal gemerkt, okay, das kann ich. Das, die Kommunikation, das liegt mir, das kriege ich hin.
Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob ich diplomatisch bin, ehrlich gesagt. Das ist auch so ein bisschen ein Klischee, denn wichtig ist vor allem, dass man die Empathie und die Sprache des Gegenübers hat und man begegnet ja komplett verschiedenen, auf Neudeutsch, Stakeholdern, denen man begegnen muss, indem man sich auch eindenken muss. Ich bin auch ausgebildete Mediatorin und da lernt man das dann auch noch mal ein bisschen intensiver zu denken. Was ist des anderen Perspektive? Wie sieht er die Dinge? Was ist ihm wichtig? Also da ist unglaublich viel Empathie zuerst mal auch da. Mhm. Eine Gedankenoffenheit auch und eine Flexibilität im Denken, ein Hinterfragen, ein dauerndes Hinterfragen und überhaupt nicht schon mit einem Rezept im Kopf hier ankommen und diesen Plan dann durchziehen. Du hast ganz am Anfang erwähnt, Projekte. Das ist so ein Terminus, der in mir alles zusammenzieht, weil ein Projekt hat einen Anfang und eine Planung und das zieht man durch und dann ist man am Schluss des Projektes und dann evaluiert man es vielleicht noch. So denke ich eigentlich überhaupt nicht, sondern ich denke sehr prozessorientiert. Mhm. Ich begebe mich in den Fluss der Dinge, in Lebensprozesse, in Situationsprozesse, in Gesellschaften, in Kontexten. Da muss man unglaublich zuerst viel wissen, verstehen und man begibt sich da hinein mit einer Hypothese, dass man denkt, vielleicht, wenn wir die Dinge so und so angehen, dann können wir Dinge anstoßen, verändern. Aber wichtig ist, man hinterfragt sich dauernd, wie bei jeder Hypothese, und verändert dann auch immer wieder die Ansätze. Weil es gibt unglaublich viele externen Faktoren, die sich dauernd verändern. Sei es eine Pandemie, sei es ein Querkopf, der sich querstellt, den man dann umgehen muss. Oder es eröffnen sich dann auch neue Opportunitäten, die man dann eben auch flexibel wieder einbauen muss in diesen Prozess. Sonst würde man unglaubliche Opportunitäten verpassen. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Entsprechend, man muss eigentlich dauernd auf der Hut sein, offen sein, flexibel bleiben und dann das alles einbinden, was da auf einen zukommt. Ich denke, man muss einfach auch gerne Menschen mögen. Aber ob man da immer diplomatisch sein muss, das glaube ich eben nicht. Weil je nachdem, wer man gegenüber hat, der versteht diplomatisches Geplänkel auch gar nicht. Da muss man manchmal auch Tacheles reden und Dinge beim Namen nennen, mit allem Respekt. Man muss auch manchmal provozieren. Ich denke, man muss manchmal auch Leute wachrütteln, um auf der anderen Seite die Perspektive zu öffnen und zu wechseln.
Wie darf ich mir das vorstellen, als du am Anfang dann in die 8 Jahre sozusagen dort eingestiegen bist und für das Department für Auswärtige Angelegenheiten gearbeitet hast? Kriegst du da ein Land zugeteilt? Bei dir war es dann Kolumbien oder kommt das frei?
Ja, wir dürfen uns tatsächlich bewerben, wo wir hin wollten. Und ich war aber die Einzige, die nach Kolumbien gehen wollte. Das war ein bisschen mein Glück. Ich wollte ja eben in die Menschenrechte und Konflikttransformation als Hauptthema haben. Und entsprechend habe ich meine Wunschdestination auch erhalten. Und ich muss sagen, das war wahrscheinlich tatsächlich die spannendste Zeit vielleicht meiner ganzen beruflichen Karriere, weil die Schweiz war damals in zwei Friedensprozesse involviert. Wir waren Fazilitatoren in einer Gruppe, einmal mit der FARC und einmal mit der ELN, die beiden großen Guerilla-Organisationen. Und da ist man wirklich einmal im Monat, hat man dann an Friedensverhandlungen teilgenommen. Und für mich war diese Zeit beim Außenministerium oder Departement für eidgenössische Angelegenheiten eine unglaublich lehrreiche Zeit, weil ich erfahren habe, gelernt habe, dass Veränderungen nur nachhaltig stattfinden können, wenn sie systemisch verändert sind. Wenn Frieden kann nicht auf dem Papier stattfinden. Frieden findet in den Herzen, in den Köpfen der Menschen. Jeder Mensch, der davon betroffen ist, muss diesen Frieden am Schluss wollen. Und sonst wird er nicht stattfinden. Mhm. Und es gibt ganz verschiedene Systeme auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das ist sicherlich das Spannendste als Diplomatin, dass man sowohl auf der Top-Ebene, man nennt das im Fachjargon Track One, also auf der ersten Track-Ebene, da tätig werden kann, wo man eben mit Guerilla-Organisatoren oder Chefen und Regierungen Verhandlungen beeinflussen kann oder eben auch nur organisieren kann. Aber es ist eben auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft, also der zweiten systemischen Ebene, dass die mit dabei sind, dass die partizipieren können, sich einbringen können, weil jeder ist sonst am Schluss der Blockierer der ganzen Sache. Mhm. Aber am Schluss muss auch die Bevölkerung, das ist der Track 3, also die Menschen müssen diesen Frieden dann mittragen. Und nur so wird er dann eben nachhaltig. Also dieses systemische Wirken ist etwas, was ich wirklich eingesogen habe und was mich sehr stark nachher auch geprägt hat in der Arbeit als Geschäftsführerin von Stiftungen.
Du hast gerade gesagt, dass du eben nicht in Projekten, sondern im Prozess denkst und da die Vorbereitung eben auch ganz wichtig ist, aber auch gleichzeitig die Flexibilität, Dinge, die man vielleicht vorher erarbeitet hat, sich in seinem stillen Kämmerchen, und ich würde gerne wissen, wie du das machst, wie du dich vorbereitest, dann flexibel zu reagieren und sie zu ändern. Wenn man jetzt, wenn du an deine Zeit denkst, in Kolumbien, wo du da gearbeitet hast, wie darf ich mir das vorstellen? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Heißt, du bereitest dich dann darauf vor für dich, du lernst das Land, die politischen, sozialen Verhältnisse, kommst vor Ort und dann? Was ist? Ich stelle mir dann vor, dann ist sehr viel anders als das, was man sich wahrscheinlich vorher überlegt hat.
Ja, ich kann da nicht nur jetzt aus Kolumbien berichten, sondern auch später in den afrikanischen Ländern, wo wir tätig waren, oder auch in Zukunft, wo ich mich eher regional in der Schweiz betätigen werde. Letztendlich ist am Anfang das Allerwichtigste, ist eigentlich ein Kontext-Mapping zu machen. Also, dass man die ganzen Dynamiken kennt, damit, dass man die ganzen Verantwortlichkeiten kennt, dass man genau weiß, wer wird mich weiterbringen, wer wird eher bremsen, wer kann mir inhaltlich was reinbringen. Also dieses sogenannte Stakeholder-Mapping ist unglaublich wichtig. Und das findet natürlich nicht in kleinen Kämmerchen statt, sondern das macht man mit Experten, die den Kontext unglaublich gut kennen. Weil man muss eigentlich überall wissen, eben wo liegen diese Opportunitäten, an welchem Rädchen kann ich schrauben, um Dinge zu verändern, die vielleicht über Jahre blockiert waren. Und das sind manchmal unglaublich komplizierte Konstrukte von irgendwelchen wie soll ich sagen, man kennt das von diesen Kugelbahnen, ja, die da unglaubliche Windungen auch manchmal machen und dann wieder hochgeschraubt werden. Und all diese Windungen und Rädchen und Schrauben, die muss man mit einbeziehen in der Analyse. Also unglaublich viel Zeit geht eigentlich in diese Kontext- und Stakeholder-Analyse rein. Und erst das befähigt einem dann auch, mit der ersten Hypothese mal sich reinzuwerfen und zu schauen, wie wollen wir uns da reinbringen. Aber das macht man wirklich mit ganz vielen Leuten, die ebenfalls sehr verschiedene Perspektiven reinbringen. Also heute, 20 Jahre später, spricht man natürlich von Diversity. Das gab es damals noch nicht, aber in der Tat ist es das, ja. Also man muss möglichst verschiedene Denkweisen haben in dieser Analyse, um wirklich auf kreative Lösungen auch zu kommen, die meistens natürlich nicht linear sind. Mhm. Und es ist auch nicht die eine Lösung, sondern man beackert dann verschiedene Felder, und manchmal wächst da dann ein bisschen was und da und vielleicht kann ich das noch kreuzen und am Schluss habe ich dann vielleicht einen schönen Feldsalat, der dann am Schluss alles drin hat.
Gab's Momente, die dich überrascht haben, weil sie eben so anders waren als vorher geplant, weil, also ich kenne das von meiner Arbeit, sei es in großen Verhandlungen im Sales, aber auch im Leadership-Bereich, wenn ich mit Managern oder Managerinnen, CEOs arbeiten darf, dann kann man ganz viele Dinge planen und manchmal sitzt man dann in den Verhandlungen selber und denkt, okay, das hätte ich jetzt bei aller Expertise, Erfahrung, Erwartung nicht kommen sehen. Oder ich habe es vielleicht kommen sehen, aber das war so out of the scope, out of the thinkable, dass einen überrascht. Gab es so Momente, wo du gesagt hast, ja, da kann ich mich dran erinnern?
Gut, sehr überraschend für mich war, dass dieser Guerilla-Chef es war so ein Sekretariat von den FARC, dass das natürlich Menschen sind. Menschen, die dann gerne nachher auch rund ums Feuer sitzen und dann wird eine Grillade gemacht und es wird eine Zigarre geraucht. Also und dann ist man in so einer Parallelwelt, wo man die eigentlich als Menschen wahrnimmt und kommt dann wieder nach Hause und merkt, ja, aber halt, das sind ja Kriegsverbrecher. Also dass man das dann auch irgendwo trotzdem auf dieser Ebene, zwischenmenschlichen Ebene, letztlich Verhandlungen oder eben auch gemeinsam Lösungen finden, findet auf dieser zwischenmenschlichen Ebene statt. Und als Mediatorin habe ich das dann erst später übrigens eben auch nochmal gelernt und ist auch völlig klar, ich muss auf diese emotionale Ebene runtertauchen und einen Perspektivenwechsel einnehmen, damit ich überhaupt Lösungen finden kann, die wo sich jeder Betroffene auch einverstanden erklären kann. Weil eine Lösung kann nie einseitig sein. Das wird es nicht geben. Und man muss da unglaublich weit runtertauchen und man muss eigentlich, wie man es immer so schön sagt, verstehen, warum der andere diese komplett idiotische Reaktion gezeigt hat oder ein idiotisches Benehmen aufgezeigt hat. Man muss die Gründe dafür verstehen. Man muss sie nicht akzeptieren oder man muss sich nicht damit identifizieren, aber man muss es verstehen, weil niemand reagiert oder agiert grundlos. Und das ist dieses Tauchen. Und da ist es tatsächlich eben immer das Überraschende. Je mehr man taucht, was da dann alles eben auftaucht an Gründen, die man von außen überhaupt nicht vielleicht erkennen konnte. Weil oft ist es wirklich auch stellvertretend. Ist in der Ehetherapie übrigens genau gleich, ja. wie eben in solchen Verhandlungen, wo einfach noch extremer, aber Stellvertreter Debatten und Konflikte auch ausgetragen werden.
Ich finde zwei Dinge auch sehr spannend, die du gesagt hast. Diese A, es erinnert mich jetzt an die Banalität des Bösen, ne? Er grillt. Mhm. Obwohl es eigentlich sind Terroristen oder Verbrecher, Mörder. Absolut. Wir sehen das jetzt auch am 7. Oktober letztes Jahr. Ich meine, das sind, und das Zweite, was mich daran erinnert, ist, man kann es, du sagst verstehen, man muss es verstehen, um dann eine gemeinsame Ebene für eine Verhandlung zu finden. Ich stelle mir das und kann mir da, oder ja, für mich ist das sehr schwer teilweise vorzustellen, weil es gibt so ein bisschen Grenzen des Vorstellbaren, die, wenn die in gewissen Momenten, wie jetzt vor kurzem der 7. Oktober, aber eigentlich täglich, nur man hört es dann in vielen Dingen in dem Ausmaß, Gott sei Dank auch vielleicht nicht so, oder man hört es, aber man nimmt es anders wahr, gibt es so viele Dinge, die außerhalb des Vorstellbaren oder eigentlich außerhalb des Gesagten bleiben sollten und Gedachten und Gemachten vor allen Dingen, dass es mir sehr schwer fällt, das nachzuvollziehen. Wie ist das, wenn du vor Leuten dann gesessen bist, wo du gesagt hast, das ist eigentlich vielleicht nicht nachvollziehbar und ich kann es auch vielleicht nicht verstehen? Oder findet man dann in deinem ehemaligen Beruf oder in deiner ehemaligen Berufung dann immer irgendeine Art für historisches Verständnis dafür?
Ich denke, man muss es versuchen, man kann es sicherlich nicht immer. Deshalb haben wir auch so viele Konflikte, die seit Jahrzehnten nicht gelöst werden. Ich war auch später beteiligt an den Friedensverhandlungen zwischen der LTTE und der sri lankischen Regierung. Da war die Schweiz Gastgeberin der allerletzten Friedensverhandlungsrunde, die komplett gescheitert sind, und nachher ist der Krieg total ausgebrochen und die Regierung, die sri lankische Regierung, hat dann den Konflikt tatsächlich militärisch dann auch lösen können. Heute ist der militärische Konflikt zumindest ist absolut vorbei. Also ich denke, dass es ist nicht immer möglich. Dennoch eben, denn das macht jeder Profiler, das macht man muss einfach sein Gegenüber verstehen oder nachvollziehen, warum er so handelt, wie er eben handelt. Ansonsten gibt es keine Gemeinsamkeiten für ein Gespräch oder überhaupt keine Ebene für das Gespräch. Mhm. Ob man tatsächlich sich an einen Tisch sitzt oder nicht, das ist dann von ganz, 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 ganz vielen Kriterien abhängig, Voraussetzungen abhängig. Das ist ein weiter Weg, bis man an einem Tisch sitzt. Mhm. Das ist unglaublich schwierig, braucht jahrzehntelang manchmal. Aber um wirklich nachhaltig ein Problem lösen zu können, braucht es letztlich eben alle am Tisch. Und sehr oft scheitert es auch da, oder? Dass man nicht die Richtigen am Tisch hat. Und hier, wir können hier durchaus auch jetzt diese sehr dramatischen Konflikte ein bisschen weglassen und auf weniger dramatische Konflikte gehen oder nicht Konflikte, nämlich wie ich bei der Roger Federer Foundation haben wir uns um Frühbildung gekümmert, weil wir systemisch die Frühbildung besser verankern wollten in diesen Ländern. Und da ging es genauso drum. Man muss die Parlamentarier haben, man muss die Regierungsvertreter haben, man muss die Eltern haben, man muss die Schulräte, die Chiefs, alle müssen am gleichen Strick ziehen und sagen, wir finden wichtig, dass unsere Kinder Frühbildung erhalten. Und nur dann wird es zu einem nachhaltigen, finanzierten und umgesetzten Frühbildungssystem kommen in diesem Land. Also es ist das gleiche Prinzip. Jemand kann kommen und den ganzen Prozess dann auch wieder über den Haufen schmeißen. Und das habe ich auch oft erlebt. kenne die Stakeholders.
Ist für dich in dem Zusammenhang kenne die Stakeholders ein großer Unterschied gewesen, jetzt wenn man für südamerikanischen Raum, du hast jetzt aber auch Sri Lanka, andere Gegend geografisch erwähnt, aber dann in Afrika, ihr seid in verschiedenen Regionen unterwegs gewesen, 14 Jahre, du hast ja, wie gesagt, die Roger Federer Stiftung als erste CEO mit aufgebaut oder aufbauen können. Wenn du sagst, ihr wart ja von Simbabwe über Südafrika, Lesotho, Sambia, überall Namibia etc. War das dann für dich nochmal eine andere Herausforderung, weil auch da nicht nur geschichtlich die Situation eine andere ist als vielleicht jetzt in Kolumbien, sondern eben auch die Art zu kommunizieren eine andere ist? Und wenn ja, wie ist die?
Ja, also sicherlich ist die Art zu kommunizieren in Afrika komplett anders als in der Schweiz. In der Schweiz haben wir eine sehr lineare Kommunikation. Mhm. Wir sprechen die Dinge an, wir argumentieren rational. Wir dürfen uns ziemlich direkte Äußerungen erlauben. In Ländern wie in Afrika, durchaus auch Südamerika, ist es eine zirkuläre Kommunikation. Mhm. Also man umschreibt die Dinge. Und vor allem ist eben dieses Gesichtswahrende natürlich unglaublich im Vordergrund. Ich denke, das ist nicht so unterschiedlich jetzt, wie ich das auch in Südamerika erlebt habe oder auch im asiatischen Raum. Und eben auch hier, kenne dein Gegenüber, weil dann weißt du, wie weit kannst du gehen mit deiner direkten Kommunikation oder eben nicht indirekte Kommunikation. Was ist wem wichtig? Also das Protokollarische ist unglaublich wichtig im afrikanischen Kontext. Mhm. Da kann man nicht einfach schnell mal eine Schule besuchen, auf der Durchfahrt und checken, ja, wie weit ist denn eigentlich das Programm da fortgeschritten, sondern da sitzt man hin, wird empfangen von den Dorfältesten, von den Frauen, die da auch eine bestimmte Willkommenskultur dann ausleben möchten. Und das sind, wenn man das nicht mitmacht, dann verliert man sehr schnell sehr viel Glaubwürdigkeit, Terrain, Respekt, und ja, solche Sachen muss man einfach kennen. Und da ist es immer sehr gut, wenn man dann sozusagen kulturelle Übersetzer auch hat und denen auch sehr, sehr gut zuhört. Also ich bin nicht die geduldigste Person, aber Arbeiten im afrikanischen Kontext hat mir sehr viel Geduld abverlangt und es wurde dann auch immer gesagt, so als Witz, die Schweizer haben die Uhren und Afrika hat die Zeit.
Was für ein Protokoll hast du mal erlebt, wo du gesagt hast, das ist vielleicht so entzückend schräg, verrückt, ich meine nicht verrückt im Sinne von crazy, sondern verrückt, also aus der Norm gerückt von dem, was wir erleben, wo man sagt, das war bezaubernd, entzaubernd, verstörend, was auch immer es ist.
Ja gut, die große Ehre, die mir zuteil wurde, war dann tatsächlich in einem Dorf, als sie mich dann zum Chief ernannt haben, völlig spontan. Und ich dann diese Kaninchenfellkrone auf dem Kopf erhielt, zusammen mit einem Huhn, das ich dann auch in den Arm hielt. Und ich wusste jetzt natürlich nicht, wie bringe ich jetzt dieses Huhn wieder ins Flugzeug. Aber war wirklich sehr rührend und sehr überwältigend, aber zum anderen auch sehr belastend, weil ich dann dachte, um Gottes Willen, jetzt bin ich hier Chief von diesem Dorf, wo ich einmal in meinem Leben hinkomme. Und diese ganzen Erwartungen von diesen Menschen, das fand ich dann auch wieder belastend. Und ich dachte dann zuerst auch, ja, das war vielleicht gar nicht so ernst gemeint. Aber tatsächlich dann bin ich dann auch Jahre später nochmal, das war in Malawi übrigens, und dann war ich auch mal in Sambia und habe dann aus Freude habe ich dann das Foto ausgepackt, wo ich dann auf Besuch bei einer anderen Organisation war. Habe gesagt, schau, ich bin Chief hier ernannt worden. Und das Verhalten der Leute hat sich komplett verändert mir gegenüber. Also es war wirklich eine ernste Sache. Ich war plötzlich in der Hierarchie ganz weit nach oben durch das, dass ich nur das Foto gezeigt habe, wie ich eben zum Chief gekürt wurde. Ja, aber spannenderweise hat mein Besuch, ohne dass ich da doch groß irgendwas gemacht hätte, Unglaubliches bewirkt, weil wenn wir dann in diese sehr entlegenen Dörfer gereist sind, um einfach zu schauen, wie wirkt unser Programm, dann haben wir auch immer Regierungsleute mitgenommen. Also wir sind dann schon mit einer großen Delegation angereist und haben so natürlich Menschen in dieses entlegene Dorf gebracht, die sonst dort nie auftauchen. Mhm. Und das ist eben schon die systemische Wirkung, die man so erzielt. Und tatsächlich habe ich dann eben gehört, eine Woche später hat dieses Dorf dann tatsächlich zum ersten Mal Schulmöbel gekriegt für die Schule, die das Dorf eben selber errichtet hatte, weil eben auch diese Leute von der Regierung dabei waren und gesehen haben, was für eine tolle Leistung das Dorf schon alleine auf die Beine gestellt hat mit dieser Schule. Und so wurde das dann mit Möbel gefüllt und die dachten dann natürlich, das ist die Chief Janine, die das jetzt vollbracht hat. Da habe ich mich doch noch ein bisschen aus der Affäre gezogen.
Die das Huhn in die Swiss reingequetscht hat, um es dann in die Schweiz zu kriegen.
Das Huhn hat doch noch Eier gelegt.
Das Huhn hat doch noch Eier gelegt, auf dem Dach in der Schweiz dann.
Jawohl, genau.
Wenn du sagst, es verändert was, dass die Leute auch vor Ort waren oder vielleicht die Regierungen oder die Verantwortlichen vor Ort, lokalen Chiefs, wer auch immer, dass Lokalregierung dann vor Ort die Projekte auch gesehen hat und dann die Möbel kamen oder vielleicht andere Dinge auch. Glaubst du, KI wird daran was verändern? Ich frage mich immer, weil man experimentiert ja damit, dass man nicht nur den Spendewilligen, aber eben auch oder Leuten, die investieren wollen, diese Brillen gibt und dann zeigt man ihnen das. Ich bin da so ein bisschen noch zwiespältig, weil ich denke, ja, aber du erlebst es ja trotzdem nicht richtig. Du bist ja trotzdem nicht vor Ort. Deiner Meinung nach wird sich da an der Art und Weise der Unmittelbarkeit, wie die Leute das erleben können und dadurch vielleicht auch ihre Bereitschaft zu helfen, wird sich da was verändern?
KI wird 100% ganz viel verändern, auch in der Branche, wo ich tätig bin. Letztendlich aber wird KI umso mehr auch diese emotionale Ebene benötigen als Gegenstück. Ich denke, das kann ja KI letztendlich nicht vollbringen, diese emotionale Bindung. Man sagt ja auch, diese emotional skills, die werden in Zukunft eben sehr, sehr viel wichtiger, auch bei den jungen Leuten, dass man die eben noch mehr fördert, eben dieses Empathische, weil KI kann nicht empathisch sein. Hingegen, ich denke schon jetzt der digitale Ansatz bei beispielsweise Lehrerausbildung und so weiter, der ist unglaublich wichtig und bringt hier einfach Zugang zu Wissen, der bisher nicht vorhanden war und beispielsweise jetzt alleine in der Frühbildung, also Kindergartenstufe, braucht es 9 Millionen Kindergärtnerinnen, die man noch ausbilden muss. Eine unglaubliche Zahl.
Unglaubliche Zahl,
die kann man ja gar nicht bewältigen mit einem traditionellen Herangehensweise. Und hier wird natürlich KI unglaublich viel bewirken können oder überhaupt der digitale Ansatz wird unglaublich viel verändern können, gerade auch in der Bildung. Also es gibt auch so ein Startup in der Schweiz übrigens, das heißt Brian, und das ist eine sehr spannende Geschichte, weil da kreiert der Lehrer seine eigene KI, also sein eigener Chat-GPT mit den Schülern. Also dass wirklich Qualitätswissen des Lehrers zur KI wird. und eben nicht irgendwelche Fake-News-Geschichten da reinkommen. Und somit kann der Lehrer eigentlich individuell immer noch jedes Kind coachen, aber eben auch dezentralisiert oder im Tempo eines jedes Kindes, was das Kind eben, dass es auch braucht. Also ich denke, es gibt da sicherlich unglaublich viele Geschichten. Und es ist gerade auch in Afrika, das ist jetzt nicht KI, aber überhaupt die Digitalisierung. Ich meine, Afrika hat ja das Festnetz komplett übersprungen. Also von keinem Telefon sind die zum Mobiltelefon gesprungen. Und jetzt geht das wirklich in 7 Meilenstiefeln voran, dass man überall auch Netz hat, dass man auch 5G immer mehr kriegt. Also ich habe das bei jeder Reise, jedes Jahr habe ich das gesehen, wie die Connection noch besser wurde. Und das eröffnet einfach unglaubliche Möglichkeiten für diesen Kontinenten. Auch, dass zum Beispiel jetzt ein Student in Rural Zimbabwe plötzlich in Harvard mitstudieren kann, ohne vor Ort zu sein und sich das kann also sozusagen online auch partizipieren kann.
Ja, und es verändert die Art und die Interaktion untereinander und eben die Kommunikation dann auch, denke ich, weil du sehr viel mehr Wissen und die Art und Weise, wie der Austausch stattfindet, ist größer.
Es braucht aber ja, glaube ich schon, aber wie gesagt, ich glaube, in der Kommunikation braucht es diese emotionale Verknüpfung und die ist dreidimensional. Das muss man anfassen können, das muss man riechen können, das muss man spüren können, weil sonst wird es das Gehirn nicht genügend aufnehmen.
Ja, ich arbeite seit Jahren mit Beratern und Beraterinnen zusammen, eben in der Finanz- und Versicherungsindustrie, aber eben da ist es das Spannende für mich immer gewesen, wie kann man etwas rüberbringen, ein Konzept, aber auch ein Produkt, eine Serviceleistung, die du eben nicht anfassen kannst. Es ist nicht die Uhr, die ich kaufen kann und sage, Mensch, wie schön. Und das ist sicherlich diese Übersetzungsleistung zu machen, zu sagen, okay, wie schaffe ich eine Welt, die dann doch real ist? Ja, und wie kann ich es nachvollziehen? Jetzt in deinem Fall sicherlich auch für eure Geldgeber und Investorinnen, aber eben auch für die Leute vor Ort, die begreifen müssen, was auch der Impact ist von ihrem Handeln, oder? Also das ist sie ist erlebbar machen.
Also gut, betreffend Kommunikation ist ja sowieso immer das Credo Audience, Audience, Audience. Also an wen richtet sich meine Kommunikation und entsprechend muss ich die anpassen. Und es gibt ganz klar die Empfänger der Kommunikation, Typen, die Fakten brauchen, Zahlen brauchen, Statistiken und Charts brauchen und Evaluationen brauchen. Dann gibt es aber die anderen Typen, die wirklich die Geschichte dahinter brauchen, die Fotos brauchen. Und es gibt noch die Dritten, die wirklich vor Ort kommen müssen und das spüren müssen. Und hier ist es immer sehr zentral, dass man sich bewusst wird, mit wem spreche ich gerade. Und du hast vorher von Investoren gesprochen oder eben Fundraising. Also da ist es natürlich zentral. Ich kann nicht eine Broschüre für alle machen. Ich kann vielleicht nicht mal ein Programm oder ein Engagement machen als Organisation, mit dem ich dann alle gleichzeitig anspreche. Also kenne deine Potenziale als Organisation, kenne deine potenziellen Geldgeber. Wenn ich eine kleine NGO bin, die jetzt nicht unbedingt die Kapazität hat, meine Arbeit, meine Wirksamkeit zu messen und wirklich auch wissenschaftlich noch zu evaluieren und zu begleiten, dann muss ich auf emotionale Kommunikation setzen und damit muss ich mir auch die Geldgeberschaft suchen, die mit einer solchen Kommunikation abgeholt werden kann.
Was hat sich da in den letzten Jahren für dich deiner Meinung nach verändert? Also in der Art und Weise, wie gerade jetzt in dem Bereich von Investitionen, wie Menschen abgeholt werden wollen, aber auch wie sie kommunizieren mit einer, jetzt in dem Fall einer kleineren NGO in Bezug zu ihren Spenden. Hat sich da was verändert im Verhalten und in der Interaktion mit den Geldgeberinnen und Geldgebern in den letzten 10, 20 Jahren?
Schwierig zu sagen. Ich bin mir mal nicht so sicher, dass sich das so verändert hat, weil es gab schon immer diejenigen, die von einer Nepal-Ferien-Trekking nach Hause kamen und dann die eine Schule gesehen haben und gesagt haben, wir wollen die jetzt unterstützen, seid ihr dabei? Und man hat eben, wie ich in meiner Kindheit auch schon gemacht habe, dann veranstaltet man dann eben ein Bazar und verkauft Kuchen und unterstützt so. Bis zu eben diesen professionellen Geldgebern, die in der Tat natürlich faktenbasiert gemessene Wirkung, gemessene Outcomes und so weiter vorgesetzt haben. Die möchten den Beweis, dass es auch funktioniert, auf technischer Ebene haben. Was sicherlich aber es ist eine Sache, die hat vor 25 Jahren bereits begonnen, ist wirklich diese Professionalisierung der Entwicklungszusammenarbeit. Dass man eben nicht einfach schaut, was haben wir gemacht, sondern was haben wir bewirkt. Das Gegenbeispiel ist eben, wir schicken einfach irgendwelche Bücher in irgendwelche Schulen brüstet sich dann damit, wir haben die Welt verbessert, wir haben den 100.000 Bücher geschickt und geschenkt. Wenn man dann aber vor Ort geht, schaut man, die Bücher waren ja gar nicht in der lokalen Sprache oder sie handeln von einem Pinguin, dabei sind wir ja in der Sahara und so weiter und so fort. Also, oder die Bücher werden schlicht gar nicht in die Klassen gebracht, weil die Lehrer Angst haben, sie könnten kaputt gehen und, und. Also, dass man da sich hinterfragt und wirklich ganz genau hinschaut, welche Maßnahme führt mich zu welcher Wirkung, das hat sich massiv verändert.
Das ist ein bisschen wie das Brunnenbeispiel, ne? Man baut die Brunnen, aber man weiß gar nicht, wie die lokale Bevölkerung zu diesen Brunnen kommt.
Absolut. Da gibt es ein wunderschönes Zitat, und zwar von Nauma Obama, die Halbschwester von Barack Obama. Die hat mal gesagt, alle reden immer davon, gib ihm nicht den Fisch, sondern zeig ihm, wie er fischen soll, ja, wie er angeln soll. Genau. Aber sie sagt, nein, wir müssen eigentlich noch eine Ebene tiefer gehen. Fragen wir die Leute doch zuerst, was mögt ihr eigentlich essen? Was esst ihr so?
Wollt ihr überhaupt Fisch?
Genau. Oder gibt es in dieser Umgebung überhaupt einen See, wo es Fische gibt? Oder vielleicht sind das ja Leute, die sind allergisch gegen Fisch. Ja? Und das wurde in der Tat sehr, sehr oft getan. Es wurde tatsächlich das Angeln noch und noch beigebracht in einer Gegend, wo es gar keine Fische gibt oder wo die Leute eben tatsächlich gar keinen Fisch mögen.
Eines meiner ersten Bücher, die ich in meinem Studium lesen durfte oder davor, ein ganz dünnes Buch, kennst du garantiert auch, von Chinua Achebe, Things Fall Apart. Über die denkbar fehlgeschlagene Missionierungsarbeit in Afrika. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Chinua Achebe beschreibt, wie der Geschichtenerzähler dann quasi die Figur, die eigentlich die Hauptfigur, die das Dorf zusammengehalten hat und dann einfach keine Geschichten mehr hatte auch und einfach das nicht mehr erzählen konnte. Das war für mich immer sehr eindrücklich. Wenn du deine Zeit reflektierst, diese 14 Jahre Aufbau eurer Arbeit bei der Roger Federer Stiftung, was ist dass die größte, du hast sehr viel jetzt erzählt von der Kommunikation, man muss sich vorbereiten, auch dieses kenne eben deinen Stakeholder, wer sitzt da, die Gewinnung von den Lehrern, den Eltern, den Lokalpolitikern, unglaublich komplexe Themen. Was ist für dich in diesem oder auf diesem Kontinent die größte oder wo siehst du auch da die größte Herausforderungen, nicht nur jetzt für die Stiftung, für die du gearbeitet hast, sondern überhaupt für NGOs, die dort was bewirken wollen? Ist es das, also, dieses Messen, was du zum Schluss gesagt hast, die Messbarkeit oder eben zu fragen, esst ihr wirklich Fisch? Oder?
Ich denke, ich sehe gar keine Herausforderung. Ich sehe vor allem einfach das Riesenpotenzial oder eigentlich schon darüber hinaus. Ich sehe die Power dieses Kontinents. Die größte Herausforderung ist eigentlich, dem Westen oder dem Norden die Brille runterzureißen und aufzuhören, diesen Kontinenten einfach nur als Hilfsempfänger zu sehen, sondern den Kontinenten wirklich zu sehen als Partner, als sicherlich noch Riesenflecken auf der Landkarte, wo man unglaubliche Sachen erreichen kann. Also man pflanzt einen Samen und in wenigen Wochen hat man einen Baum. Also das ist schon eine unglaublich motivierende Umgebung in erster Linie. Wenn man denn eben diese verklärte out-to-date Brille abnimmt, und das wahre Potenzial oder den Power eben auch sieht.
Ist ja auch die Arroganz, ne, die in jeder Kommunikation einfach der Tod ist, dieses wir sehen dich als kleines, armes, kränkelndes Kind.
Anstatt die Innovationskraft ist auch, ja, die ist unglaublich, ja. Oder? Ich meine, müssen sie ja auch. In der Armut wird man sehr viel innovativer, weil man muss nämlich überleben. Und aber auch die Solidarität, die man antrifft in diesen Communities, ohne das jetzt verklären zu wollen, ja. Aber eben die Chancen, die sind so viel größer als eben wirklich die Herausforderungen.
Ja, wenn man die Gründerinnen und Gründer sieht, die da aus Kleinstgeschichten irgendwelche Dinge aufziehen, finde ich schon sehr spannend. Also das ist da, ja absolut. Das ich finde schön, was du sagst. Man muss das Potenzial sehen. Mehr als die, oder eben, man soll das Potenzial sehen und nicht die Herausforderung. Dann wird auch die Konnotation, die Art und Weise, wie ich über etwas rede, eine sehr viel positivere, sehr viel forward-looking als zurück und zu sagen, ich agiere mich da im Negativen und gehe es
dann. Ja, und wir haben als Roger Federer Foundation haben wir ausschließlich mit lokalen Organisationen zusammengearbeitet. Mhm. Also wir haben und ich muss sagen, auch mit ausschließlich mit lokalen Experten zusammengearbeitet. Mhm. Auch unsere ganzen Apps und so weiter, die wurden alle vor Ort entwickelt. Es gibt eine Bildungsschicht in jedem dieser Länder mit unglaublich tollen Leuten, die eben ihr Land voranbringen möchten. Und die warten nur darauf, entdeckt zu werden.
Du beschreibst dich als naive Optimistin. Ich würde sagen, es ist eher die Optimistin. Ich weiß gar nicht, ob das Naive ist, sondern eher das Pragmatische, oder? Wahrscheinlich pragmatisch anzugehen, die Dinge.
Ja, natürlich. Also das Naive sage ich noch gerne, weil ich einfach zumindest am Anfang auch die negativen Aspekte gerne ausblende. Das ist so ein bisschen, ich erlaube mir naiv einfach zuerst mich mal auf das Positive zu fokussieren und gehe einfach mal mit positivem Vorurteil in Sitzungen rein, an Leute heran, an Dinge heran und glaube fest daran, dass das Glas halb voll ist. Und ja, werde manchmal dann tatsächlich dennoch in einer Schlaufe ein bisschen wieder zurückgeholt. Also Rückschritte gibt es immer, aber dennoch, die Schlaufe geht dann auch sehr schnell wieder nach vorne. Also in dem Sinne, ja, diese Naivität ist mehr darauf zurückzuführen, dass ich die Bedenken auch gerne einfach mal unter den Tisch wische und voranschreite.
Ich finde es schön, da erinnerst du mich an einen Satz von Oskar Werner, der gesagt hat, man muss die Kindheit ein Stück weit in die Tasche stecken und sich sein Leben lang behalten, weil das ist ja auch etwas, was womit Kinder natürlich drangehen, auch an die Welt und sagen, jetzt ich gehe und ich mache es. Und ich glaube, wir verlieren das ein Stück weit. Und gerade in der Arbeit von Organisationen wie die Roger Federer Stiftung, aber auch andere, auch große NGOs, die es gibt. Ich glaube, wenn man nur die ganzen Probleme sehen würde along the way, dann würde man gar nicht anfangen.
Gut, da bin ich wirklich sehr privilegiert in der Berufswahl, die ich getroffen habe, dass ich so viele Fortschritte einfach auch erlebt habe und positive Entwicklungen erlebt habe, die mich eigentlich nur noch bestärkt haben.
Ich deine dritte, du hast es mal vorhin in der Vorbesprechung zu dem Gespräch, hast du gesagt, es ist eigentlich so drei große Karriere oder Schritte auf deinem Berufsweg. Das erste, wenn man so sagen könnte, wahrscheinlich in die Diplomatie, dann ein kürzerer Abstecher Privatwirtschaft, NGOs, dann lange eben mitgegründet, aufgebaut, die Roger Federer Stiftung. Und jetzt bist du neu bei der Windler Stiftung.
Jawohl.
Möchtest du kurz erzählen, wie kam es dazu und was vor allen Dingen interessiert dich, wenn wir jetzt von der internationalen Konfliktbewältigung, Mediation über Aufbauen von, ich sage jetzt nicht Projekten, sondern langfristigen Lebenswerken sozusagen innerhalb oder Prozessen auch in Afrika und anderen Kontinenten und Ländern. Wie kommt es dann wieder quasi zurück geografisch, lokaler Stein am Rhein ist die Stiftung beheimatet?
Ja, also ich fühle mich sehr geehrt und privilegiert, dass ich die Geschäftsführung der Jakob und Emma Windler Stiftung übernehmen durfte. Und das zu einem sehr spannenden Zeitpunkt. Die Stiftung wird sehr viel höhere, substanziell höhere Beträge ausschütten in der Zukunft. Das begründet auf einer neuen Strategie, die wir mit dem Stiftungsrat jetzt zusammen erarbeiten dürfen. Das ist also wieder ein Startup-Moment. Für mich, wie ich das auch bereits mit der Roger Federer Foundation durchlaufen durfte. Und die Regionalität, die diese Stiftung hat, die fand ich für mich persönlich, ehrlich gesagt, auch eben sehr faszinierend und spannend, weil letztendlich glaube ich fundamental in den Fokus. Wenn man etwas erreichen möchte, dann muss man fokussieren. Gießkanne ist nicht. Also da verliert man seine Wirkung. Und mit der Roger Federer Foundation, da haben wir zwar 6 Länder im südlichen Afrika beackert, aber in einem thematisch sehr, sehr engen Fokus, nämlich ein Jahr Kindergarten, das wir systemisch versucht haben aufzubauen. Mit der Windler Stiftung ist es die Geografie, ist es der Wirkungsort, der eben jetzt fokussiert ist. Aber da können wir uns jetzt sehr relevanten, großen Handlungsfeldern eben annehmen und diese eben auch systematisch und systemisch so angehen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Lösung oder zur Verbesserung führen. Und das ist eine strategisch äußerst spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr, sehr freue.
Schweiz zurück zu den Wurzeln. Ist das auch ein Schließen eines Kreises, abgesehen von der spannenden Aufgabe?
Ja, also ich habe auch bei der Roger Federer Foundation haben wir 20% in der Schweiz gefördert. Also es ist nicht so, dass ich war immer und auch in der Schweiz tätig. Es ist vielleicht ein Schritt, nicht mehr international beruflich tätig zu sein. Aber ich werde vermutlich dann umso mehr meine privaten Reisen wieder etwas mehr genießen können im Ausland. Mhm.
Das Klischee ist ja, oder, dass das Ausland, das nahe Ausland, Deutschland, wenn die auf die Schweiz schauen, über die Grenze sozusagen, sagen sie immer, ach, da braucht's doch gar keine Förderung von Projekten, weil die sind ja alle das Klischee des wohlhabenden Schweizers, der wohlhabenden Schweizerin. Was muss es da für Förderungen geben? Ich, finde das immer sehr spannend, wenn man dann, wenn ich wohne seit ja jetzt auch 14, 15, 16 Jahren bin ich in der Schweiz. Und man bekommt dann natürlich einen anderen Blick drauf und es wird sehr viel realer und es ist nicht das Klischee eben. Und auch hier gibt es ganz viel bedürftige Menschen und Projekte, die gefördert werden wollen. Ist es, wenn du auf die Kommunikation, wenn wir auf die Kommunikation zurückgehen, auch nochmal, ist es unter Umständen nicht einfacher, aber dadurch weniger komplex auch? Oder ist es noch komplexer, weil man vielleicht denkt, man kennt das schon, man kommt aus dem Land, man lebt in dem Land und man sieht vielleicht gewisse Dinge nicht, die es dadurch erschweren. Und wenn ich nach Afrika komme, sage ich, ich muss mir das erarbeiten, wie du am Anfang gesagt hast, ich muss Dinge vorbereiten, ich muss genau akribisch wissen, wer meine Stakeholder sind. Und wenn man auf einmal in einer Situation ist, wo man sagt, ich kenne die doch gut, ist es schwieriger oder weniger schwierig?
Zum einen, wenn ich ganz am Anfang deines Satzes hinkommen möchte, gibt es überhaupt Bedürfnisse? Nun, zum einen muss man eben auch präventiv tätig sein, damit es nicht zu den großen Schwierigkeiten kommt. Ich erinnere nur ans Schienenbahnnetz, wo man doch besser in guten Zeiten investiert, damit es dann nachher auch weiter funktioniert. Und zum anderen natürlich, jedes 20. Kind in der Schweiz wächst in Armut auf. Die Schweiz ist paradiesisch im Vergleich zu anderen Ländern, aber jemand, der von Armut betroffen ist oder auch Bildungsungleichheiten oder auch im Bereich der Nachhaltigkeit, es gibt ganz, ganz viele Themenfelder, die theoretisch möglich wären. Und das ist jetzt eben die strategische Diskussion. Deine Frage war aber, ist es schwieriger? Ich denke, zum einen ist es ganz wichtig, als Stiftung mit einem beträchtlichen Fördervolumen, dass man nicht den Staat ersetzt, sondern dass man subsidiär, komplementär zur Staatsverantwortung hin arbeitet und dennoch das in sich dann auch nachhaltig wird. Weil auch hier, die Stiftung sollte ja nicht dann auf immer und ewig irgendwelche Aufgaben übernehmen, sondern möglichst in diesen Prozess, auch hier wieder in den Prozess eintauchen, den Prozess auf ein anderes Niveau bringen, eine Dynamik reinbringen, so dass dieser Prozess dann auch ohne die Stiftung weitergehen kann. Und das ist nicht ganz einfach. Und zum anderen eine große Herausforderung ist, dass es natürlich alles sehr viel mehr kostet. In Afrika konnten wir für 35 Franken nachhaltig einen Qualitätskindergartenplatz etablieren. Das sind natürlich ein bisschen andere Kosten jetzt hier in der Schweiz. Und auch, was genau gleich ist wie in einem afrikanischen Kontext, sind die Stakeholders. Also hier muss man die Bürger genauso einbeziehen wie die kantonale, die Gemeindeebene, die innerhalb des Rechtssystems. Man hat ebenfalls die Zivilgesellschaft, die mitreden möchte. Also wir sind ein sehr partizipatives Land. Und von dem her kommt mir diese Erfahrung, die ich im ländlichen Afrika gesammelt habe, sehr zu Pass hier in der Schweiz, um diese Partizipation sehr, sehr ernst zu nehmen. Denn ohne geht es eben nicht. Und ich denke, auch hier als Stiftung muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen, nur weil eine Stiftung Geld zur Verfügung hat, ist sie nicht als Akteurin demokratisch legitimiert. Und mit dieser Rolle, mit dieser Verantwortung muss man sehr sorgsam umgehen.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Aspekt, den du da reinbringst. Das ist ein bisschen wie wenn man in Verhandlungen sitzt mit Kunden, Kundinnen, mit Menschen, Patienten, nur weil man quasi aus irgendeinem Grund legitimiert ist, sei es durch den Titel oder die Finanzstärke, heißt es noch lange nicht, dass das Gegenüber einen akzeptiert und einen hört.
Absolut.
Und das ist, finde ich, auch nochmal sehr schön als Beitrag zu, wie schafft man es, das es mit anderen klicken zu lassen.
Ein afrikanisches Sprichwort ist ja auch hier vielleicht angebracht. Möchtest du schnell gehen, geh alleine. Möchtest du weit gehen, geh zusammen.
Ja, absolut. Das ist ein schönes. Du hast mir jetzt das schönste Stichwort oder den schönsten Abschluss geliefert.
Das freut mich.
Janine, wir sind leider zum Ende gekommen, aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich würde wahnsinnig gerne in einem Jahr, wenn du Lust hättest, nochmal zu kommen, wenn du dann ein Jahr sozusagen die neue Herausforderung begehen durftest, zu sehen, okay, wie haben sich da die Herausforderungen gestaltet, wie sieht es da aus, wie habt ihr es da geschafft, es mit euren Leuten, mit den Menschen und Stakeholdern klicken zu lassen, würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, wiederzukommen. Und ich bedanke mich für deine Zeit.
Das war wieder eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.